Ich bin morgens schlecht gelaunt, ich bin abends schlecht gelaunt und dazwischen gut.
Revolution und Ferien. Euer Lieblingspodcast mit Josefina Brako und Mareike Kaiser.
Mareike, are you ready to rumble?
Boah, überhaupt nicht. Du?
Geht so, sage ich ehrlich.
Also, ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an, was ist Rumble? Für mich klingt das auf jeden Fall erstmal anstrengend.
Und mit Energie geladen und mein Gefühl sagt mir, sind wir beide heute nicht.
Obwohl wir ja wieder morgens aufnehmen und ich eigentlich ja, also ich habe letztens auch so überlegt mit meinem Kind zusammen, was sind wir eigentlich? Also erstmal von vorne, kennst du Kahoot?
Nein.
Das ist so ein Ding, also App wahrscheinlich, wo man so Fragen, Quizzes machen kann. Scheint angesagt zu sein bei so 12-Jährigen. Und mein Kind hat letztens so ein Kahoot über sich selbst erstellt, scheint auch angesagt zu sein bei 12-Jährigen. Und da gab es dann nämlich die Frage, so bist du irgendwie Morgenmensch oder Abendmensch? Da stand halt irgendwie sowas wie, was gibt's denn da, Nachteule und was für ein
Lerche.
Tier? Lerche, ja, irgendwie sowas. Und dann haben wir halt so darüber geredet und ich weiß gar nicht, also ich glaube, ich bin irgendwie nichts von beidem. Also ich bin morgens schlecht gelaunt, ich bin abends schlecht gelaunt und dazwischen gut.
Dann bist du eine Eultje. Wahrscheinlich.
Das klingt irgendwie ganz schön. Also ich stehe weder gerne besonders früh auf, noch gehe gern besonders früh ins Bett. Also ich schlafe eigentlich ja gerne lange und ich gehe gerne früh ins Bett.
Was heißt
lange? Naja, solange ich kann, ne?
Aber würdest du bis um 11 schlafen?
Nein.
Siehst du?
Ich liege dann eher lange. Was bist du? Bist du eher so das eine oder das andere?
Ja, also ich bin auf jeden Fall eigentlich egal, was passiert, um 7 wach. Und ich gehe eigentlich gerne früh ins Bett. Aber ich finde, mit Kind ist es manchmal nicht so einfach, weil du dann halt original keine Stunde frei hast an dem Tag.
Und aber auch wenn du ausgegangen bist zum Beispiel und irgendwie um 1 nach Hause kommst?
Ist meinem Körper scheißegal.
Ah, ja.
So, es ist 7 Uhr, es ist Zeit aufzustehen. Steh jetzt auf.
Und stehst du dann auch auf um 7?
Nee, ich liege gerne rum tatsächlich. Ja. Ich liebe es rumzuliegen. Mhm. Rumliegen ist das Schönste, wo es gibt.
Und wenn du um 7 wach wirst, wie lange würdest du gerne rumliegen, wenn es keine Verpflichtungen gäbe?
Bis 12 wahrscheinlich.
Ja?
Obwohl, rumliegen, warte mal, darüber muss ich nachdenken.
Weil mir wird dann, also ich liege auch gerne rum, aber ich glaube, also bei mir wäre es eher so, ich glaube, ich würde um 7:30 wach werden, das wäre so meine Zeit. Und dann würde ich, glaube ich, gerne eine Stunde rumliegen. Und wenn es dann aber, also ich kann mir das jetzt gerade schwer vorstellen, so eine Welt komplett ohne Care und Erwerbsarbeit, deswegen sagen wir mal ein bisschen ist da, dann würde ich schon gerne um 9 das Bett verlassen. Aber ich weiß nicht, wie viel davon so auch halt dieser Kapitalismus in mir ist und ne, sei nicht faul und steh auf und mach was. Aber so ganz, ganz lange da so liegen.
Ich liebe es, lange rumzuliegen. Ich liebe, weißt du, was ich auch mag? Ich mag, wenn andere Leute noch nicht wach sind. Zum Beispiel war ich,
das mag ich auch,
mit einer Person zusammen, die hat halt irgendwie easy 2 Stunden länger geschlafen als ich und ich habe das geliebt. Ich bin dann einfach so, habe einfach so morgens rumgewurstelt. Also ich lag meistens, glaube ich, auch nicht nur im Bett, aber das finde ich total schön. Ich mag das voll.
Ich habe gestern, fällt mir jetzt gerade ein, mit einer Freundin geredet, nennen wir sie Anna. Und Anna arbeitet ziemlich viel, ist selbstständig und hat erzählt, sie hatte an einem Samstag, an dem sie normalerweise immer arbeitet, weil sie auch so im Einzelhandel arbeitet, mal seit Wochen oder Monaten einen freien Samstag. Und der Typ, mit dem sie zusammen war, war halt auch bei ihr. Und ist morgens um 8 aufgestanden und unter die Dusche gegangen und hat sie dabei aufgeweckt. Und sie hat deswegen mit ihm Schluss gemacht. Das finde ich so gut.
Ich finde es richtig voll funny. Es geht nicht. Unsere Lüge basiert auf einer Liebe. Aber eine, guck mal, hast du das mitgekriegt, was ich gemacht habe? Unsere Lüge basiert auf einer Liebe.
Hast du umgedreht?
Ja.
Ja, schön.
Schön. Ja, also keine Ahnung, kann ich gut. Ja, weiß ich nicht. Also wäre das für mich der Schlussmachgrund? Ich glaube, es wäre für mich eher ein Grund, nicht in die Beziehung reinzugehen, als einen Grund, Schluss zu machen.
Weißt du ja vielleicht am Anfang nicht, ne? Am Anfang bringt die Person dir vielleicht noch Kaffee ans Bett und...
Das würde ich auch alles nervig finden.
Ja, ja, ich ja eh. Ja, keine Ahnung.
Das ist kompliziert.
Reden wir über was anderes.
Ja.
Du hast heute ein Thema mitgebracht, worüber du gerne reden möchtest.
Eigentlich stimmt es nur so halb, weil dieses Thema hattest du vorgeschlagen. Und zwar, finde ich, macht es jetzt gerade auch Sinn, weil nächste Woche ist ja deine Buchpremiere und... Irgendwie dachte ich, es passt ganz gut, mal so ein bisschen auch darüber zu sprechen, welche Bedeutung Schreiben für uns hat. Gar nicht so auf so einer, wir reden jetzt so kompliziert und irgendwie über literarische Texte, die wir ja beide auch eigentlich gar nicht so viel schreiben.
Ja.
Aber so ein bisschen vielleicht auch, wie bist du zum Schreiben gekommen? Was magst du daran? Was macht Schreiben mit dir? Welche Funktion erfüllt es für dich?
Ja, dass ich das aufgeschrieben habe, erinnere ich gar nicht mehr, aber da glaube ich dir mehr als meinem eigenen Gehirn.
Im Dokument steht Mareike.
Ich glaube es dir, ja. Nur hätte ich wahrscheinlich das jetzt nicht jetzt ausgesucht, darüber zu reden. Und das sage ich jetzt auch bewusst, weil ich glaube, dass das, was dahinter steckt, warum ich da jetzt nicht so drüber reden will, auch eben vielen Menschen, die weiblich sozialisiert sind, passiert. Bloß nicht über jetzt irgendwie sowas zu reden. Und das ist natürlich schwierig, wenn gerade eine Buchveröffentlichung ansteht, über die man ja eigentlich schon reden sollte. Aber ich habe das so voll gemerkt, dass ich da so einen Widerstand hatte und dann so dachte, ja, jetzt muss ich ja nicht im Podcast über das Buch reden. So, lass uns lieber über was anderes reden. Aber andererseits ist das ja auch ein großer Teil meines Lebens oder unser beider Leben. Also, okay.
Aber ich meine, der Punkt ist ja der, dadurch, dass ich ja deine Buchpremiere moderiere, können wir hier eh nicht so tief einsteigen. Das heißt, wir müssen mehr auf so einer Metaebene.
Ja. Genau, das ist nämlich auch meine Sorge, weil ich zum Beispiel, wenn ich selber moderiere, mag ich eigentlich gar nicht so gern so Vorgespräche, weil da werden immer die besten Sachen gesagt und dann sagt man,
ich hasse Vorgespräche.
Ja.
Ich hasse
Vorgespräche. Also das hier ist auf keinen Fall ein Vorgespräch.
Das ist kein Vorgespräch.
Okay, wir haben jetzt lediglich ein Gespräch. Einmal gesagt, dass dieses Buch erscheinen wird, dann sagen wir noch, wie es heißt. Ich weiß es doch auch nicht. Und jetzt reden wir gar nicht mehr über das Buch, sondern nur noch übers Schreiben. Und da kann ich dir sagen, das hat jetzt dann doch noch mal kurz mit dem Buch zu tun, dass mir meine Bücher eigentlich immer wehgetan haben auf irgendeine Art und Weise. Und das klingt jetzt schon irgendwie so theatralisch vielleicht, aber war wirklich so. Und das ist das erste Buch, was mir nicht wehgetan hat. Und wehe, das ändert sich jetzt noch.
Ich habe mich gerade gefragt, warum die anderen wehgetan haben. Also wenn ich so an einige Bücher denke, die ich anstrengend fand, dann war es, weil ich das Gefühl hatte, ich habe selber etwas gelernt im Schreibprozess. Das muss gar nicht unbedingt sein, dass ich etwas über das Thema gelernt habe. Es kann auch sein, dass ich etwas über mich selbst gelernt habe. Aber ich glaube, das ist das, was für mich schmerzhaft ist. Das andere, was für mich auch schmerzhaft ist, aus einem sehr anderen Grund, ist, dass ich ja super viel zu, ich sag mal, Diskriminierung allgemein geschrieben habe. Und irgendwann kommst du so an den Punkt, wo du es halt 1000 Milliarden Mal erklärt hast. Mhm. Und du erklärst aber immer den gleichen Umstand. Musst es aber immer mit etwas anderen Worten machen, weil du ja schon irgendwo einen Vertrag unterschrieben hast, dass das sozusagen dieses eine Buch ist. Und das merke ich auch, das finde ich super painful. Also ich bin so, ich kann nicht mehr über Diskriminierung schreiben.
Und also ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei dir aussieht, so in der Planung für weitere Bücher. Würdest du da so weit gehen zu sagen, auf keinen Fall irgendwas mit Unterdrückung? Oder wie ist das bei dir?
Also doch, ich glaube, ich würde schon darüber schreiben. Aber was ich halt, glaube ich, nicht mehr machen kann, sind so Bücher, wo ich erkläre, was es eigentlich konkret ist. Also alles, wo es so um Definitionen zu Diskriminierung allgemein und unterschiedliche Formen von Diskriminierung geht und so. Ich glaube, das kriege ich nicht mehr hin. Ich kann es tatsächlich dadurch auch besser inzwischen, aber ich habe keinen Bock mehr.
Ja, also du meintest ja auch vorhin, wie sind wir überhaupt dahin gekommen und warum schreiben wir? Und ich habe das letztens auf einer Lesung gehabt, da habe ich auch ehrlich drauf geantwortet und habe dann gemerkt, dass das Publikum irgendwie so einen kurzen Moment brauchte, um das zu verarbeiten. Weil es bei mir schon so ist, ich bin halt eine Auftragsschreiberin. Also wenn du mir jetzt sagst, schreib bitte bis nächste Woche den Text zu dem Thema XY und dann gibt es so und so viel Geld, also je mehr Geld, desto besser, dann mache ich das. Aber ich war noch nie eine Person, die sich hingesetzt hat und gesagt hat, so und jetzt fasse ich meine Gedanken zum Thema YZ zusammen. Oder ich habe zum Beispiel noch nie in meinem Leben Tagebuch geschrieben, glaube ich. Oder wenn ich es gemacht habe, nur ganz kurz und habe es vergessen oder so. Bei mir ist es einfach wirklich eine Arbeit, die mir total viel Freude macht. Und ich könnte mir auch, ja doch, ein paar andere könnte ich mir vorstellen, aber die werden alle verbunden irgendwie damit. Aber es ist nicht so, und das ist auch ein Teil meines Unwohlseins manchmal mit dem Thema, weil ich finde, so viele reden darüber, als wären sie jetzt einfach so die Mega-KünstlerInnen, die Mega-Genies und finden das so wichtig, was die so schreiben und so. Und dann denke ich immer so, pff, also für mich ist es einfach ein Job, mein Traumjob, aber auch am Ende einfach nur ein Job. Und witzigerweise auf dem Weg heute hierher habe ich im Radio ein Interview gehört mit einer Schriftstellerin, habe natürlich den Namen vergessen, aber die hat gesagt, dass sie lieber Interviews auf Englisch führt oder auf Englisch gefragt wird, was sie beruflich macht, weil sie dann sagen kann, I'm a writer. Und auf Deutsch muss sie halt immer sagen, ich bin Schriftstellerin. Und das findet sie halt, klingt auch so abgehoben.
Klingt ganz anders.
Ja, und da dachte ich auch so, ja, voll, ja. Und ich habe ja zum Beispiel, ich glaube, jetzt im Moment habe ich es nicht auf meinem Instagram, aber sonst auf so Social-Media-Sachen habe ich irgendwie letztens geschrieben, ich schreibe vom Leben. Nee, Ich schreibe, und nee, lebe vom was habe ich da geschrieben? Und lebe vom Schreiben. Ja, irgendwie so. Mhm. Aber halt auf jeden Fall, ich schreibe. Und das ist für mich auch irgendwie viel, viel besser als zu sagen Autorin. Wobei ich Autorin noch okay finde, aber Schriftstellerin könnte ich zum Beispiel nicht sagen. Und bei mir kommt dann ja noch dazu, dass ich ja im Journalismus angefangen habe und mich da auch so voll zu Hause fühle. Und da gibt es zum Beispiel auch sowas Ähnliches, dass Leute sich selbst als Publizistin zum Beispiel beschreiben. Das finde ich so komisch. Also ich glaube, es machen so ein paar Leute, vor allem dann auch Frauen, um sich so ein bisschen diesem Male Gaze auch irgendwie anzupassen. Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber Male Gaze ist ja so der männliche Blick.
Ja, voll, aber ich glaube, es meint noch ein bisschen was anderes.
Es meint noch was anderes, aber trotzdem, finde ich, passt es irgendwie so ein bisschen, weil, also Publizisten nennen sich meistens halt Männer, die irgendwie sowas machen. Und das ist dann ja auch so in so einer Bro-Culture irgendwie so, das ist halt das, was angesehen ist.
Statusaufwertung.
Ja, genau. Und von daher, also den Teil davon verstehe ich, wenn das Frauen machen, meins ist es halt nicht. Aber Publizistin zu sagen, ist so für mich so das Äquivalent zu Schriftstellerin, wenn man auch einfach Autorin sagen kann.
Darüber habe ich, glaube ich, noch nie so tiefschürfend
nachgedacht. Nein? Boah, ich voll oft.
Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe einen Moment gebraucht, um den Begriff Autorin für mich zu verwenden. Weil ich so dachte, ja, also so. Ich meine, darf ich das? Ist nicht genau das, was ich damit meine. So ab wann habe ich das Gefühl, dass es tatsächlich auch zutrifft? Vielleicht so. Mhm. Aber ansonsten habe ich da noch nicht so tief nachgedacht drüber.
Das war bei mir zum Beispiel so, ich bin ja Journalistin geworden ohne Studium, was es eigentlich so gut wie gar nicht gibt. Und habe wirklich schon mehrere Jahre journalistisch gearbeitet, ohne mich selbst zu trauen, mich so zu nennen. Und mein Kniff, und das ist vielleicht auch ein kleiner Lifehack für alle, die jetzt zuhören, war, dass ich mir damals einen Büroplatz gesucht habe in einer Bürogemeinschaft und die bestand aus JournalistInnen. Und dann habe ich so nach einem halben Jahr oder Jahr gemerkt, ach krass, ich kann mich ja hier mit allen unterhalten, wir machen alle echt dasselbe. Manchmal hat man auch irgendwie so eine andere Person nach einem Text oder Thema, ne, irgendwie so befragt und hat sich so unterstützt. Und dann dachte ich so, ah krass, ja, das heißt hier irgendwie auch Journalismusbüro, die heißen alle JournalistInnen, die machen das alles, was ich mache. Ja krass, dann bin ich ja auch eine.
Ich muss eine Journalistin
sein. Ja, dann kann ich mich auch so nennen. Wirklich, dieses Büro war für mich dann diese, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, dafür, dass ich wirklich Journalistin sein darf.
Ja, ich finde das richtig funny. Ich musste gerade, während du das erzählt hast, daran denken, dass für mich der schnellste Weg, eine Berufsbezeichnung zu bekommen, war eigentlich bisher immer, ich bin für irgendwas interviewt worden und in der Bauchbinde stand dann irgendeine random Berufsbezeichnung oder irgendein Studium, was ich nicht gemacht habe, sowas wie irgendwie Professorin. Und ich so, geil, musst überhaupt nicht machen, musst gar nicht irgendwie studieren oder habilitieren oder was weiß ich. So, du musst einfach nur Interviews geben.
Und ich glaube, so läuft es ja auch bei ganz vielen. Also jetzt nicht unbedingt so mit den Bauchbinden, aber dass halt viele, weiß nicht, also es ist ja so, wenn du zum Beispiel einmal irgendwo eingeladen bist als Buchautorin, als was auch immer, dann verselbstständigt sich das ja so ein bisschen. Also dann wirst du wieder eingeladen und dann, ich würde jetzt nicht sagen, dass beim ersten Mal in der Bauchbinde Doktor steht und dann Professorin oder so, aber ich glaube, wenn man sich einmal diese Buttons irgendwie drauf babst. Wie kann man das
machen? Ja, oder andere das halt machen.
Ja, ja,
ne?
Oder andere das machen. Ja, ja, aber genau. Ich glaube aber, viele machen das aber selbst. Also je mehr Privilegien Leute haben, desto eher kleben die sich was drauf, desto eher sagen die, keine Ahnung, ich bin leitende Redakteurin, obwohl sie vielleicht irgendwie nur eine Person anleiten oder so. Also so ein bisschen so übertrieben.
Ich habe mich gerade gefragt, ob es tatsächlich ist, dass sie sich selbst den Sticker draufkleben oder ob quasi andere Leute den Sticker reichen und die den einfach freudig aus der Hand nehmen und sagen, klar.
Ich glaube, es gibt beides.
Beides wahrscheinlich.
Ja.
Hast du das Gefühl, dass du beim Schreiben von den Sachen, die du so schreibst, was über dich selbst lernst? Abgesehen davon, dass Arbeit anstrengend ist?
Über mich selbst, ja, aber also wahrscheinlich so, das klingt dann jetzt auch so ein bisschen kitschig, aber ja, für mich ist Schreiben schon auch eine Art, Gedanken zu sortieren und einfach auch ein guter Möglichkeitsraum, um das zu tun. Also das ist ja in unser beider Leben ist viel los. Und ich habe jetzt zum Beispiel gestern so einen Auftrag bekommen, also so wie ich es liebe. Eine Person hat gefragt, hast du nicht Lust, den Artikel über XY zu schreiben? XY, naja. Und ich so, ja, eigentlich gar keine Zeit, aber können wir machen. Das heißt, ich muss heute Nachmittag einen Artikel zu XY schreiben.
Top Secret.
Und seitdem denke ich halt über dieses Thema nach und denke so, ja, wie ist denn jetzt eigentlich meine Haltung? Also da geht es auch um Parteipolitik und das liebe ich schon sehr. Also so zu wissen, sage ich jetzt gerade, ich liebe Deadlines? Ja, vielleicht schon auf eine Art. Ich weiß, ich muss es heute Abend abgeben, das ist auch für eine gedruckte Zeitung. Das heißt, ich muss es dann auch wirklich abgeben, sonst habe ich ein Problem. Und diese Phase, ja, in der ich jetzt gerade bin, wo ich dann so denke, ah ja, und dann nochmal lese und nochmal einen Podcast höre und wer hat das eigentlich gesagt und so irgendwie so mir so alles zusammensammle und dann so denke, ja, wie finde ich das eigentlich und dann kann ich das aufschreiben und werde dafür bezahlt, dass ich mir Gedanken gemacht habe und sie aufgeschrieben habe, wie geil ist das? Also das sind schon so Momente, wo ich so denke, das ist wirklich einer der besten Jobs der Welt.
Ich mag das auch, weil ich fand das interessant, als du gerade meintest, dass du schon auch so eine Deadline brauchst, weil ich glaube, bei mir ist es teilweise so und teilweise nicht. Also ich neige zum Beispiel total dazu.
Entschuldige, wenn ich dich ganz kurz unterbreche, aber manchmal denke ich dann auch so, ich könnte das ja selbst machen. Also ich könnte mir ja selbst Auftraggeberin sein. Das Thema, über das ich jetzt zum Beispiel schreibe, interessiert mich ja. Ich hätte mir jetzt auch einfach sagen können, so bis heute Abend mache ich vielleicht einen Instagram-Post zum Beispiel dazu und schreibe mir meine Gedanken auf. Das würde ich nie machen.
Ja, aber das kann ich nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also ich finde zum Beispiel auf Insta gut zu posten, ist super zeitintensiv.
Ja, zeitintensiv, aber ich glaube, dann ist auch dieses Ding von, wen interessiert das? Obwohl ich weiß, also eigentlich ein großer Teil von mir weiß, dass es Leute interessieren würde, aber ich würde es einfach nicht machen, weil ich nicht gefragt werden würde.
Ich würde es nicht machen, weil ich kein Geld bekommen würde und weil es mega zeitintensiv ist.
Ja.
Also es ist, glaube ich, eher für mich dann so eine Kosten-Nutzen-Sache. Ja. Aber was ich auf jeden Fall bei mir merke, ist, dass ich eine Art Erzählstimme in meinem Kopf habe. Das heißt, ich mache irgendeinen Kram und dann habe ich ganz oft wie so eine Art Hörbuch in meinem Kopf, das dann beschreibt, was ich mache, aber meistens in schöneren Worten. Und dann stelle ich mir so vor, wenn ich das so aufschreiben müsste in einem Roman, wie würde das dann klingen? Oder was ich natürlich ganz standardmäßig habe, worüber ich auch viel schon gelacht habe mit meiner Patentante, ist so dieses, wenn du irgendwo so eine dunkle Straße lang gehst und du so in deinem Kopf hast so, sie wusste nicht, das würde das letzte Mal sein, dass sie diese Straße oder irgendeine Straße entlang gehen würde.
Das hattest du ja auch in der letzten Folge, als ich erzählt habe von irgendwas.
Siehst du?
Ja.
Siehst du? Paranoia ist immer da. Und das mache ich tatsächlich auch ab und zu, dass ich mich hinsetze und eher so verträumte Sachen schreibe, weil mir das eigentlich voll viel Spaß macht und das auch so eine Seite ist von mir, wo ich das Gefühl habe, die kann ich meistens gar nicht ausleben.
Und dann schreibst du sowas wie so Romanausschnitte oder was
ja,
ist das?
Ja, eigentlich schon, ja.
Süß.
Eigentlich schon. Und das macht mir manchmal auch echt einfach so voll viel Spaß. Und ich glaube, das muss ich auch tatsächlich mal versuchen, so im Schreiben.
Und passen die zusammen? Also ist das dann zum Beispiel eine Figur, die dann immer so Sachen macht oder denkt? Oder sind das einfach so Fragmente, die gar nichts miteinander zu tun haben?
Ganz unterschiedlich. Alles Mögliche. Ja. Letztes Jahr habe ich zum Beispiel eine Kurzgeschichte geschrieben, nachdem die Leute, die Gärten haben und die sich um Gärten kümmern, wissen, letztes Jahr war krass mit Nacktschnecken. Also wirklich, wirklich krass. Bei uns haben die wirklich fast alles weggefressen, was weggefressen geht. Und meine Mutter hat dann irgendwann angefangen, meine Mutter ist wirklich so super pragmatisch, absolut schmerzlos, was so ein Kram angeht. Sie so, ja, da gehst du mit der Schere durch den Garten, zerschneidest die, was
die Nacktschnecken
ekelhaft ist.
Die.
Richtig eklig. Pass auf, es stellt sich aber heraus, das funktioniert nicht. Und zwar aus einem einfachen Grund.
Die sterben
sobald
nicht.
Die, noch schlimmer.
Teilen die sich und werden zwei? So wie Regenwürmer?
Hölle, nein. Noch anders, sobald die zerschnitten werden, verströmen die irgendeinen Duft, sodass noch mehr Nacktschnecken kommen und anfangen, die aufzuessen.
Wow.
Das heißt, du ziehst Nacktschnecken damit an. Egal, auf jeden Fall, letztes Jahr bin ich dann halt irgendwann mal durch den Garten, so 20 Minuten und zwar, es waren einfach, ich glaube, Leute können sich nicht vorstellen, wie viele Nacktschnecken. Ich hätte easy drei so eine 30 Liter Eimer voll machen können mit Nacktschnecken innerhalb von 20 Minuten. Auf jeden Fall habe ich das dann so angefangen aufzuschreiben, weil ich nachts auch irgendeinen Albtraum hatte, dass so die Nacktschnecken
Kein
so
Wunder.
Immer mehr werden und sich so durch die Fenster drücken und so.
Dieser Podcast braucht eine Content Note.
Genau, und dazu habe ich tatsächlich eine Kurzgeschichte geschrieben über den Totenkult von Nacktschnecken und dass die dann eh anfangen, sich gegenseitig zu essen und das mein Gewissen beruhigt hat.
Toll, würde ich gerne lesen. Also wenn ich sowas höre, dann zweifle ich zum Beispiel dann immer so an meiner Selbstbezeichnung, weil dann denke ich so, eine richtige Autorin kann ich nicht sein, wenn ich keine Kurzgeschichten schreibe.
Über Nacktschnecken?
Ja, ich weiß, dass das totaler Quatsch ist, ne? Aber so, naja, also ich bin, glaube ich, ganz gut darin, mich nicht so viel zu vergleichen, aber so, ich glaube, kein Mensch ist so ganz gefeit davor. Aber ja, manchmal wäre ich gerne so.
Aber es ist ja einfach eine Frage, was Spaß macht.
Ja.
So. Und ich mache das ja, weil mir das Spaß macht. Und ich finde es auch okay, einfach Sachen zu machen, die Spaß machen.
Ja, voll.
Ja.
Punkt.
Revolution.
Als Revolution habe ich heute eine wirkliche Revolution mitgebracht, von der wahrscheinlich viele Leute schon gehört haben. Du vielleicht auch, Josie, vom Frauenstreik in Island. So wie ich dich kenne, wahrscheinlich hast du schon viel davon gehört und kennst alle Details, oder wie?
Ich kenne nicht alle Details, aber ich weiß grob, worum es geht.
Okay, weil ich hatte das schon oft gehört, aber mich nie so richtig damit auseinandergesetzt. Und jetzt letztens habe ich so ein Video gesehen von der Initiatorin von diesem Frauenstreik und dann dachte ich so, jetzt google ich mal das ganze Internet durch, weil das auch was ist, was ich mir schon so lange wünsche. Also einfach die Vorstellung, dass wir alle, die Care-Tätigkeiten haben, einen Tag lang mal nichts machen und auch so die Vorstellung davon, was daraus entstehen kann, finde ich einfach so geil und ich wollte einfach noch mal mehr darüber wissen und so ein bisschen, was ich darüber weiß, erzähle ich jetzt. Also der Frauenstreik in Island ist eine der bekanntesten feministischen Protestaktionen weltweit. Der fand 1975 statt und an diesem Tag haben 90% der isländischen Frauen ihre Arbeit niedergelegt. Sowohl im Beruf als auch zu Hause. Und damit wollten sie, na klar, auf die systematische Ungleichbehandlung aufmerksam machen. Und dieser Streik hatte enorme Auswirkungen. Dazu sage ich gleich nochmal mehr. Dann wollte ich unbedingt wissen, wer hat das eigentlich initiiert? Weil es muss ja irgendjemanden, irgendeine Gruppe gegeben haben, die dann gesagt hat, so, wir starten das jetzt mal. Also sowas, worauf ich in Deutschland schon ganz lange warte. Und in Island war das so, dass die Gruppe der Red Stockings, hierhinter steht jetzt auch, wie das auf Isländisch heißt, sage ich mal lieber nicht.
Wie heißt es denn?
Rauðsokkareyfingin. Und es war eine feministische Bewegung und ein breites Bündnis aus Gewerkschaften, Frauenorganisationen und Aktivistinnen. Und die alle haben das initiiert. Und eine der zentralen Figuren, kann ich jetzt auch nicht aussprechen, versuche ich aber, heißt Vigdís Finnbogadóttir. Und die wurde später die erste demokratisch gewählte Präsidentin Islands und auch der ganzen Welt. Weil eben 90% der Frauen gestreikt haben, am 24. Oktober übrigens war das 1975, waren natürlich auch Kitas und Schulen weitgehend lahmgelegt und viele Männer mussten deshalb ihre Kinder mit zur Arbeit nehmen. Jetzt Fun Fact, es gibt Berichte über chaotische Büros voller spielender Kinder und Unternehmen, die früher schließen mussten, weil die Arbeitsfähigkeit, Überraschung, stark eingeschränkt war. Na, wer hätte das gedacht?
Shocking.
Einige Väter organisierten improvisierte Betreuungsgruppen, während andere sich zum ersten Mal in ihrem Leben um Haushalt und Kinder kümmerten. Dadurch wurde vielen Männern erst bewusst, wie viel unbezahlte Arbeit Frauen täglich leisten. Wow. Das war einer der wichtigsten Effekte des Streiks. Er zeigte nicht nur die wirtschaftliche Bedeutung von Frauen, sondern auch ihre zentrale Rolle im sozialen Gefüge. Und was ich so krass finde, sind eben diese Auswirkungen, die dieser Streik hatte. 5 Jahre nach dem Streik hat Island das Gleichstellungsgesetz verabschiedet, das gleichen Lohn für gleiche Arbeit vorschreibt und es folgten dann noch weitere Gesetze zur Stärkung der Rechte von Frauen und nicht-binären Menschen. Dann gab es eben die gerade schon erwähnte erste demokratisch gewählte Präsidentin der Welt. Heute hat Island eine der höchsten Frauenquoten in Politik und Wirtschaft. Island hat zum Beispiel als eins der ersten Länder bezahlten Vaterschaftsurlaub eingeführt, um die Kinderbetreuung gerechter zu verteilen. In Island nehmen heute rund 90% der Väter Elternzeit. Das ist eine der höchsten Quoten weltweit. Und noch mehr. Also da gibt es wirklich ganz viele Studien, Zahlen, Daten, Fakten. Weiß man, glaube ich, auch wenn man sich ein bisschen mit Gleichberechtigung auseinandersetzt, dass Island da echt Vorreiterin ist. Und ich finde es einfach nur total bewundernswert, krass und toll, dass am Ende ein einziger Tag, an dem sich Leute miteinander verbündet haben, so einen krassen Output hat.
Aber auch beunruhigend, findest du nicht? Also, dass es das braucht, damit Väter merken, oh, das ist anstrengend.
Ja, ich weiß, was ich meine. Also, das war ja auch wirklich 1975 nochmal eine andere Zeit als heute. Aber ja, natürlich, also.
Ja, die sind halt alle heute alleine zu Hause, weinend vor ihren, wobei natürlich nicht alle, ne? Aber einige würden weinend vor ihren Laptops hocken.
Ja.
Ich musste gerade super random daran denken, ich gucke gerade eine Serie, die heißt Somebody Somewhere, total nett, nichts explodiert, es ist super ruhig alles, aber es geht schon so viel auch um Verlust und so. Und da gibt es eine Figur, einen Typ, der aus Island kommt und der in Kansas in so einem Haus wohnt. Auf jeden Fall, die Hauptfigur verknallt sich in den und der wird nur Island genannt, weil sein Name für sie zu kompliziert ist auszusprechen. Und ich finde das voll interessant, weil ganz viele von den Sachen, die du gerade gesagt hast, zeigen sich auch in dieser Figur. Also zum Beispiel, er küsst sie und dann sagt er, scheiße, ich hätte dich eigentlich fragen müssen. Und so, das finde ich ganz interessant, wie die das mitgedacht haben, habe ich schon gedacht, auch beim Gucken.
Ich fand daran jetzt auch so interessant, weil immer, wenn ich das so in Deutschland diskutiere, so ein, zum Beispiel so einen sogenannten Generalstreik oder so, oder eben Streik von Frauen, nicht-binären Personen, dann wird ja immer gesagt, so ja, und was ist mit den Kindern? Kann man ja nicht machen, weil ja Kinder auch mehrheitlich von diesen Personen betreut werden. Und da denke ich aber auch so, ja, kann doch nicht sein, dass sich das alle fragen, weil es gibt ja noch andere Leute und die sollen es dann einfach machen. Und wenn sie es halt nicht schaffen, dann ist es ja eigentlich genau das Richtige. So, natürlich soll jetzt irgendwie kein Kind im Krankenhaus, das irgendwie intensivmedizinische Betreuung braucht, ne, nicht diese intensivmedizinische Betreuung bekommen. Aber das kann man ja alles regeln und das sind halt immer einfach nur so Ablenkungsfragen. Also alle Männer, die das jetzt hören, macht mal.
Vielleicht spezifisch auch alle Cis-Männer, die das hören.
Macht
auch
mal.
Alle hetero Männer, die das hören.
Wahrscheinlich hören es nicht so richtig viele, aber...
Ich habe das Gefühl, ein paar Männer hören uns schon zu.
Hallo ihr zwei. Ich wünsche mir einfach so sehr diesen Streik. Wir hätten so viele Gründe für so einen Streik. Ich fände es auch gut, wenn es nicht nur um Care-Arbeit ginge, aber ich fände es auch gut, wenn es um Care-Arbeit ginge. Ist mir echt egal, lasst uns einfach streiken. Ciao.
Ich hatte ja gerade schon von den Nacktschnecken erzählt und so langsam fängt die Gartensaison wieder an und meine Mutter hat einen sehr großen Garten und meine Mutter, das ist irgendwie funny, meine Mutter und ich sind sehr unterschiedlich. Ich liebe alles, was mit Gestaltung und Ästhetik zu tun hat und Dinge müssen schön gestaltet sein.
Und deine Mutter alles mit Mord und Nacktschnecken.
Ja, Nacktschnecken zerschneiden und Löcher in den Garten graben, um da also tatsächlich nur altes Holz verrotten zu lassen. Ist echt so. Und irgendwie fügt sich das inzwischen ganz gut, weil ich quasi komplett ohne Gewalt diesen Garten übernommen habe. Und in dem Garten gab es schon Rosen. Und ich war lange, ehrlich gesagt, kein Fan von Rosen, weil ich so dachte, ja, weiß ich nicht, ich finde, Rosen haben immer so ein bisschen was Kitschiges. Das muss ich auch nochmal bei mir überprüfen, weil eigentlich sind Blumen insgesamt cool. Auf jeden Fall.
Ich mag Rosen auch nicht.
Ja, war ich auch so. Aber inzwischen, es gibt etwas, was ich gelernt habe an diesen Rosen, was ich sehr cool finde. Und zwar habe ich irgendwann mal angefangen, ein paar von den Rosen auszugraben, weil ich sie gern woanders hinsetzen wollte. Und die haben jetzt diverse Winter überlebt in eine, nur im Topf mit unten so ein bisschen Wasser drin, noch eine in irgendwie noch so einem anderen Topf, wo tatsächlich immerhin auch Erde drin war. Aber die haben es alle überstanden. Und dann war ich so, okay, ich respektiere euch. Auf jeden Fall habe ich gestern dann geguckt nach einem Video, wie Rosen gut beschnitten werden. Weil ich finde, manchmal erklären Leute das so voll kompliziert. Und ich habe so ein Video auf YouTube gefunden von Heirloom Roses, How to Prune Your Rose. Ich liebe dieses Video. Es ist so simpel erklärt. Und zwar sagt die Person einfach, hier mit einer Kettensäge oben, zack, alles weg. Und dann setzt du dich quasi daran und guckst einfach, was sind so diese ganzen alten Teile, die irgendwie nicht mehr da reinkommen. Und wirklich die Vorfreude, diese Rosen radikal zurückzuschneiden, das kannst du dir nicht vorstellen, weil ich habe sie letztes Jahr schon so ein bisschen beschnitten und mir kam das radikal vor. Da geht aber noch was, wie ich gelernt habe gestern. Und was ich aber so krass fand, war, dass als ich sie letztes Jahr schon beschnitten habe, kamen halt super viele neue Stränge nach und die haben Ewigkeiten geblüht. Und dann war ich so, ey, ihr seid eigentlich unkompliziert, aber ihr seht nicht unkompliziert aus. Finde ich irgendwie gut.
Und mit der Kettensäge kommt deine Mutter dann ja auch ins Spiel, da könnt ihr euch beide dann treffen.
Nee, ich schneide selber sehr gerne Sachen mit Kettensäge.
Aber sie guckt bestimmt gerne zu.
Ah, nee, meine Mutter wurschtelt selber rum. Okay. Die steppt von A nach B.
Viel Spaß euch dabei jedenfalls.
Beim Wursteln.
Ferien.
Ich habe was für Ferien mitgebracht, was du beim Wursteln hören kannst, wenn du Lust hast, weil du bist ja auch immer auf der Suche nach guten Podcasts. Und es gibt einen neuen Podcast, der trägt den wunderbaren Namen Ugly Pforzheim und beschäftigt sich eben mit genau dieser Stadt mit P und das auf eine total süße Art, wie ich finde. Und das ist auch ein Podcast, der ganz gut zu meiner Journalismusliebe passt. Also das ist auch manchmal vermischt mit Hass, aber das besprechen wir nochmal an einer anderen Stelle. Aber ich finde, es gibt journalistische Produkte, die einfach zeigen, was Journalismus kann. Und Ugly Pforzheim ist so ein Produkt, weil das einfach so ein Podcast ist, der das Große im Kleinen erzählt. Das mag ich total gerne.
Liebe ich auch.
Mhm. Also hört alle rein, wenn ihr Rosen schneidet oder einfach mal hören wollt, was in Pforzheim so los ist. Und vor allem den Anfang der ersten Folge mochte ich total gerne. Ich wusste so gar nicht, was mich erwartet. Und dann habe ich es gehört und habe es einfach direkt geliebt. Und ich schwöre euch, ihr werdet es auch tun.
Habe ich ganz brav direkt abonniert.
Sehr gut.
Dies ist der Anrufbeantworter von Revolution und Ferien. Leider rufen Sie außerhalb unserer Sprechzeiten an. Hinterlassen Sie gerne eine Nachricht nach dem Signalton.
Meine Frage lautet, wie kann ich die emotionale Verbindung bzw. auch Intimität zwischen mir und meinem Freund stärken. Das beschäftigt mich gerade irgendwie die ganze Zeit. By the way, wir führen eine Fernbeziehung.
Ich werde mal so antworten. Also, was ich gelernt habe, sowohl in meinen Beziehungen als auch durch an mir, das muss man vielleicht dazu wissen, ist ja eine psychologische Fachkraft verloren gegangen. Ich liebe es ja,
Psychologie zu lesen.
Ja, es ist echt wild.
Und ich würde auch bei dir in Therapie gehen, sage ich dir so, wie es ist.
Kannst du auch so. Ja. Kein Problem. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe ein Buch gelesen von Stan Tetkin, der sich sehr viel mit so Bindungstheorie beschäftigt. Ich gehe jetzt hier nicht so tief rein in Bindungstheorie, obwohl ich dieses Thema liebe. Aber was ich total cool finde, ist, dass er eigentlich sowas sagt wie, du musst für eine stabile und sichere Verbindung in der Lage sein, eine Doktorarbeit über deine Beziehungsperson zu schreiben. Und was er damit eigentlich meint, ist, dass du ernsthaft verstehen musst, was braucht eigentlich meine Beziehungsperson, um sich geliebt zu fühlen. Weil ich glaube, ein Teil der Herausforderungen, denen wahrscheinlich viele Leute begegnen, ist, dass wir so aufwachsen in dieser Gesellschaft und romantische Liebesbeziehungen so krass hochgehoben werden und das auch sozusagen so das vermeintliche Nonplusultra ist, dahinter irgendwie verblasst alles und gleichzeitig wachsen wir aber auch überhaupt nicht auf mit irgendwelchen Werkzeugen, die uns darin unterstützen, tatsächlich in einer Beziehung zu sein mit anderen Menschen. Und ich fand das total hilfreich, um mich wirklich auch mal zu fragen, wie fühlt sich eigentlich mein Gegenüber geliebt? Also jenseits von den Vorstellungen, die ich so habe, die Sachen, die ich gut finden würde und so weiter. Und ich finde das tatsächlich hilfreich. Und ich glaube, der andere Punkt, den ich auch hilfreich finde, ist, ich habe oft das Gefühl, dass, und vielleicht auch aus einer feministischen Perspektive, die ich gar nicht total unberechtigt finde, aber ich habe oft das Gefühl, dass es leicht ist, Beziehungsprobleme zu externalisieren, also zu sagen, die andere Person sozusagen trägt Verantwortung und wenn die andere Person sich nur ändern würde, dann wäre unsere ganze Beziehung anders. Und in Bezug auf die Reflexion zum Beispiel von Privilegien finde ich das natürlich total relevant. Ich finde aber übrigens genauso relevant auch zu gucken, ja, wie äußert sich eigentlich meine Unterdrückungserfahrung, weil die ist ja sozusagen der andere Teil von diesem Schlüssel-Schloss-Prinzip. Und da wirklich einfach nochmal zu gucken, okay, was sind eigentlich die Hindernisse in mir, die Barrieren in mir und so weiter, wie trage ich zu dieser Konstellation bei? Und wie trage ich zum Beispiel dazu bei, dass es emotional distanziert ist? Bin ich tatsächlich emotional offen? Also bin ich in der Lage, ein Gespräch zu führen, wo Raum entsteht zwischen uns, wo wir gemeinsam nachdenken können, wo wir gemeinsam Sachen reflektieren können? Oder komme ich vielleicht schon in den Raum rein und merke irgendwie, sitzt bei mir selbst eigentlich gerade was schief, aber anstatt darauf zu gucken, gucke ich, was die andere Person hätte machen sollen, damit sozusagen das bei mir nicht schief sitzt. Also meine Erfahrung ist, dass Beziehungen sich echt krass verändern können und krass wandeln können, wenn du sozusagen einfach nochmal auch bei dir selbst guckst, ja, wie verhalte ich mich eigentlich, wie kommuniziere ich eigentlich, wie gehe ich eigentlich in Kommunikation rein? Und tatsächlich einfach neugierig dafür zu sein, wer ist eigentlich meine Beziehungsperson, was braucht die, damit die das Gefühl hat, ich werde geliebt.
Mein Tipp wäre Sex. Der geht ja auch auf verschiedene Arten, wenn man nicht direkt beieinander ist. Und ich glaube, dass es da Möglichkeiten gibt, das mal rauszufinden, was da irgendwie so funktionieren könnte. Ich stelle mir das auf jeden Fall auch hot vor und finde auch, dass über so eine Distanz irgendwelche Tabus, die man vielleicht sogar zusammen hätte, so auch gar nicht hat oder die auch nochmal auf eine andere Art irgendwie nochmal besprechen kann. Also ich finde ja Fernbeziehungen total hot. Also herzlichen Glückwunsch an die Personen, die da involviert sind. Und ich würde mich auf jeden Fall mal beschäftigen mit Möglichkeiten, Sex miteinander zu haben, ohne körperlich miteinander zu sein. Viel Spaß!
Vielleicht gerade noch der Gedanke, Mareike weiß es, ich liebe ja Gesprächskarten. Ich finde, es gibt wenig, was so gut ist wie Gesprächskarten.
Witzig, dass du sagst, weil ich wollte eigentlich noch sagen, und wartet vielleicht noch auf das Gesprächskartenset von Dr. Professor Josephine Abraco, das bald erscheinen wird.
I wish. Aber tatsächlich, also ich glaube, was cool sein könnte, ist wirklich auch nochmal so gemeinsame Reflexionsfragen, so ein Ping-Pong sich hin und her zu spielen. Also wo es jetzt nicht so total ans Eingemachte geht, sondern wirklich vielleicht einfach sowas wie, keine Ahnung, mit welcher Erziehung rund um Sexualität bist du aufgewachsen und was hättest du dir gewünscht, wie du aufgewachsen wärst zum Beispiel. Also ich finde, manchmal kann es auch einfach voll interessant sein, solche Gespräche zu führen oder sowas wie, was war eine von den ersten Sachen, die du an mir attraktiv gefunden hast oder so?
Also oh ja,
solche
das Gespräche ist eine schöne Frage.
Siehst du, sowas kann auch richtig funny sein einfach.
Und sexy.
Ja.
Okay, also fassen wir zusammen, Sex machen und über Sex reden. Ciao.
Playlist.
Auf die Playlist packe ich heute Everybody Loves the Sunshine von Roy
Ayers,
der in diesem Jahr gestorben ist und der einfach ganz, 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 ganz viele tolle Songs gemacht hat. Ich glaube, das ist so aber der Hit von ihm. Und ich liebe ja den Sunshine gar nicht unbedingt, aber diesen Song liebe ich total. Also vielen Dank für die Musik. Und der zweite Song passt auch so ein bisschen, geht so in die Richtung. Ich hatte ja beim letzten Mal erzählt, dass ich ein Grunge-Girl war. Ich war und bin aber auch ein Soul-Girl und habe ganz lange auch in einem Chor gesungen, wo wir so Soul-Sachen gesungen haben. Und als ich überlegt habe, was ich auf die Playlist packe, dachte ich so, oh mein Gott, da ist noch gar kein richtiger Soul-Song drauf. Und den packe ich euch aber jetzt drauf mit You Turned My Bitter Into Sweet. Und am Ende dann doch nochmal der kurze Hinweis auf mein Buch. In meinem Buch steht nämlich ganz vorne ein Zitat drin von einem meiner Lieblingssongs, würde ich nicht sagen, aber Lieblingsohrwürmer, nämlich Life is a Rollercoaster. Und das Zitat ist, Life is a Rollercoaster, you just gotta ride it. Von, wie heißt denn der Typ nochmal? Ronan Keating.
Genau. Ich muss gerade richtig nachdenken.
Ich auch. Das war's von mir.
Eine Freundin von mir wohnt im gleichen Haus wie ich. Größter Luxus, den Leute sich vorstellen können, weil wir können so Sachen machen wie Lebensmittel zusammen einkaufen. Toll. Und gossipen dabei. Oh mein Gott, das ist so gut. Auf jeden Fall, diese Person kann meistens montags und freitags, also freitags arbeitet die Person nicht, montags arbeitet die Person von zu Hause und ich arbeite entweder von zu Hause oder in meinem Büro, aber alles fußläufig. Und jetzt haben wir angefangen, unsere Mittagspausen damit zu verbringen, dass wir so einen kleinen Spaziergang machen, uns ein Heißgetränk holen und wieder zurücklaufen.
Oh, toll.
Das ist so schön. Ich liebe so kleinen Luxus im Alltag. Auf jeden Fall sind wir gestern in das Café unserer Wahl gegangen und da lief, gestern hat die Sonne geschienen, das ist wichtig dazu zu erwähnen, The Seed von The Roots. Mm. Und das ist halt einfach so ein gute Laune, passt auch gut zu dem Anrufbeantworter-Vorschlag von dir.
Ach so, ja, also für alle, die das jetzt nicht sehen, wir haben ja dieses Dokument und dass wir dann zum Beispiel unsere Songs schreiben und ich habe jetzt mir nämlich eine Notiz gemacht für die nächste Sendung, weil eine dieser beiden Hosts in diesem Raum hier sich ja überlegt haben, wir dürfen immer nur 3 Songs auf die Playlist
packen. Host war Mareike.
Nee, die 3 hast du gesagt.
Ich
hab gesagt.
Genau, du wolltest.
Ja.
Ich möchte ganz kurz, damit alle fair und neutral und objektiv darüber richten können, wer Recht und wer Unrecht hat.
Ich habe gesagt 1 und du hast gesagt 3.
Also, das stimmt nur so halb. Ursprünglich war nämlich mein Vorschlag, dass wir eine Mini-Playlist zu jeder Folge haben.
Ja,
dazu
hab sagte
Mareike, nein, zu viel Arbeit. Dann meinte Mareike, jede Person darf einen Song auf die Playlist. Da dachte ich mir innerlich, wenn ich schon großherzig wie ich bin davon absehen kann, dass wir jedes Mal eine Playlist pro Folge haben, dann müssen es wenigstens 3 Songs sein.
Genau, und jetzt gerade beschwere ich mich darüber, dass wir nur 3 Songs haben, weil ich bei deiner schönen The Seed-Geschichte daran denken musste, dass ich vor Monaten und wahrscheinlich werde ich es in diesem Leben aber trotzdem nicht vergessen, weil es einfach so ein schöner Moment war. Da war ich in so einem super schönen Café im Wedding und ich bin nicht so oft im Wedding, aber egal. Und dann saß ich da und habe irgendwas gegessen oder getrunken oder beides und dann kam das ganze Album oder ein Album von The Cure und ich habe da gesessen und geheult. Weil es so
schön war.
Ich mag
The Cure auch richtig gerne,
ja,
tatsächlich.
Mhm. Und deswegen habe ich gerade, während du geredet hast, das in unseren Plan geschrieben, weil beim nächsten Mal, Leute, packe ich was von The Cure auf die Playlist.
Ich habe mich gerade gefragt, ob das deiner eigenen Regel entspricht oder ob das die Regel gebrochen hat.
Nichts gebrochen.
Ich habe außerdem mitgebracht von Melanie C, Never Be The Same Again. Ich habe irgendwie gerade so, ich weiß auch nicht, so nostalgische Teenager, End-90er Jahre Mucke, die ich irgendwie höre, das macht mich total happy. Und Never Be The Same Again von Melanie C gehört dazu. Ehrlicherweise, finde ich, sind auf dem Album noch ein paar Songs, die ich richtig gerne mag. Aber ich habe auch noch mitgebracht von Nika Costa, So Have I For You. Und lustigerweise habe ich glaube auf Insta irgendein Reel gesehen, wo ein Song von ihr war. Und den Song mochte ich, dann habe ich den gesucht, habe ein Album gefunden und auf diesem Album war auch So Have I For You von ihr. Und ich habe diesen Song gehört und war so krass, den mochte ich so, weiß ich nicht, mit so 11 oder so voll gerne. Hätte den aber nie gefunden, weil ich nie gewusst hätte, dass der existiert und auch nie hätte sagen können, von wem der ist, geschweige denn, wie er heißt. Und deswegen freue ich mich voll, dass ich diesen Song wieder hören kann.
Ich freue mich auch drauf. So, jetzt haben wir doch ein bisschen gerumbelt.
Es geht.
Aber war schon anstrengend. 10%
Rumble, 90%.
Es war schon ein bisschen anstrengend, Josie, sag mal ehrlich.
Ich fand es dann irgendwie doch nicht so anstrengend, wie ich gedacht hätte.
Ja, wir stehen ja immer noch, weil wir irgendwie hier einfach stehen. Und heute war so die erste Aufnahme, wo ich dachte, boah, ich würde doch ganz gerne sitzen.
Nee, das hatte ich heute nicht
tatsächlich. Aber das ist einfach also meiner Müdigkeit geschuldet. Muss ja auch mal sein. Ja, man kann ja nicht immer der guten Morgen-Host sein, der so.
Nee. Man kann und das auch ist mal, auch keine Morgensendung.
Man kann auch mal müde sein.
Ja, ja,
so,
ja.
Also legt euch jetzt wieder ins Bett, ja, zack, ja, zack. Nehmt euch eine Wärmflasche, nehmt euch einen Tee guckt White Lotus, so wie ich es auch mache, schlaft mittendrin ein, könnt ihr am nächsten Tag nochmal gucken und denken, Mensch, ist ja eine neue Serie, habe ich noch nie gesehen. Ist doch super. Und dann erzählt ihr allen Leuten, mit denen ihr nicht redet, weil ihr im Bett seid, von diesem neuen Podcast, den ihr gehört habt und den ihr beim nächsten Mal wiederhören werdet, den ihr abonniert habt und den ihr mit 5 Sternen bewertet und dem ihr jetzt nochmal einen Kommentar auf Spotify schreibt und eine Bewertung auf Apple Podcasts. So macht ihr das jetzt.
Genau.
Ist nichts hinzuzufügen.
Nee. Ciao.
Tschüss.
Das war euer Lieblingspodcast Revolution und Ferien. Hosts Josefina Prakow und Mareike Kaiser. Schnitt
Insa Langhorst.
Originalmusik Tim Gerke. Sprecher Fikran Natantasch. Technische Unterstützung Vanessa Geinen-Bank. Cover Josefina Prakow. Aufgenommen im Studio 3. Danke an alle Beteiligten für ihre Unterstützung und danke an euch, unsere ZuhörerInnen.
Sag mal, Mareike, ich hatte ja in der Folge Weitermachen von meiner persönlichen Playlist gesprochen, wo ich immer so Musik höre, die mich irgendwie zum Weitermachen antreibt. Und es gab Leute, die schon damit gedroht haben, eine Petition zu starten. Wollen wir die teilen?
Die Petition?
Die Playlist vielleicht, bevor die Petition kommt und wir in Handschellen abgeführt werden.
Hast du die Nachricht selbst geschrieben?
Nein, natürlich nicht.
Ja,
ich habe
doch.
Screenshots.
Mach doch.
Okay.
Du bist ein freier Host in einem freien Land.
Naja, weiß ich nicht. Weder das eine noch das andere.
Freue mich drauf.